Der Himmel steht offen zwei. Und Stephanus hat ja beschrieben, was er dort gesehen hat. Es geht ja um das Sehen, wie wir eben im Kinderlied auch gesungen haben. Herr, du gabst mir Augen, dass ich sehen kann. Und so manches wundert mich dann schon, wenn Menschen sehenden Augens in ihr Verderben rennen, so sagt der Volksmund, oder aber wenn wir die Augen des Herzens nicht geschärft haben, dann verstehen wir auch nicht, was um uns herum ist. Und von daher ist es gut, wenn wir uns damit beschäftigen, was der Herr uns auch im inneren Auge zeigt. Und das soll die Predigt heute deutlich machen. Ich lese den Text aus 1. Thessalonicher 4 ab Vers 15. Denn dies sagen wir, schreibt Paulus, euch in einem Wort des Herrn. Und immer wenn das so von Paulus geschrieben wird, lohnt es sich ganz genau hinzuhören. Es ist ein ausdrückliches Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir allezeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wenn wir dem Herrn Jesus glauben, weil dies ja ein Wort des Herrn ist, dann sehen wir, dass der Herr kommt. Sehen wir, dass der Herr kommt? Und wenn ja, ist das ein theoretisches Sehen oder ein praktisches Sehen? Was meine ich damit? Was ich hier habe, hilft mir gar nicht weiter. Ein Wissen bringt mir nichts. Nur wenn das Wissen ins Herz rutscht und im Herz dann Auswirkungen hat auf unser Gefühlsleben, auf unser Handeln, unser Denken, dann hat es die Frucht, die es bringen soll.
Ja, liebe Geschwister, und darum geht's heute Morgen. Jesus liebt mich, Jesus liebt uns, und mehr brauchen wir nicht. Heute Morgen wollen wir, wie vergangenes Mal angekündigt und wie Martin auch schon sagte, mit der Rede des Stephanus fortfahren, die er bei seiner Anklage vor dem Hohen Rat und von noch manchen anderen Verkläger aufgrund halt falscher Zeugenaussagen und Verleumdungen hielt. Und das aus Apostelgeschichte 7 ein sehr langer Text ist, werden wir nur einige Passagen davon nehmen und darauf eingehen können. Aber wir wollen versuchen, doch den Zusammenhang zu erkennen und auch zu durchleuchten. Nachdem wir beim letzten Mal damit geschlossen hatten, wie Stephanus, der Diener Gottes mit engelsgleichem Gesicht vor dem Hohen Rat stand, so hält er nun eine vielleicht für uns oder unsere Verhältnisse sehr lange Rede. Aber diese Rede hält er in Vollmacht und Weisheit. Und es geht über die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Und der Grund für diese lange Rede liegt wohl darin, dass man diese gegen ihn vorgeführten Anklagepunkte nicht in ein, zwei Worten oder in ein, zwei Sätzen widerlegen kann, was Stephanus gar nicht vorhatte. Und außerdem hat man vermutlich im Orient ein bisschen mehr Zeit als in unserer heutigen schnelllebigen Zeit. Wie gesagt, ansonsten ist dies die längste Rede, auch die uns in der Apostelgeschichte von Lukas wiedergegeben wird. Und man merkt gleich, wie wertvoll und wichtig diese Rede des Stephanus ist, nicht nur für Lukas, sondern auch für uns. Sie hat also eine sehr gewichtige Bedeutung, nicht nur für den Hohen Rat oder die Zuhörer, sondern auch für die spätere Verbreitung des Evangeliums außerhalb des Judentums. Ein griechischer Jude, der ja Stephanus war, erklärt hier auf sehr eindrückliche Weise, welchen Heilsplan Gott mit den Menschen hat. Und die Rede ist deshalb auch für uns wichtig und jedem, der sie liest oder hört, nicht nur, weil sie zu einer Zeit gehalten wurde, kurz bevor die Christenverfolgung so richtig losging, sondern weil wir darin hören, wie Gott mehrmals versucht, sein von ihm erwähltes Volk zu retten. Und deshalb auch die Frage oder die Aussage an uns, sollte er es nicht in seiner großen Barmherzigkeit mit allen anderen Menschen genauso tun? Gott hat die Macht, alle Menschenherzen zu verändern, wenn sie es zulassen. Und gerade hier an der Geschichte seines Volkes kann man Gottes Langmut und Geduld sich am ehesten vorstellen. Gott hat seinen Heilsplan mit der Menschheit von langer Hand geplant und vorherbestimmt. Darum aber dürfen wir die Ermahnung, die in dieser Rede steckt, nicht überhören. Auch wenn die Worte erst gegen Ende hin ganz, ganz deutlich und auch schärfer werden, so schwingt dennoch die gesamte Zeit eine Ermahnung in Stephanus' Worten mit. Weil es Worte Gottes sind, die in der Macht und Weisheit, aber auch in Liebe und vor allen Dingen im Heiligen Geist zu den Hörern gesprochen wurden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ein frommer, geschulter Jude vielleicht auch, oder nicht vielleicht, sondern bestimmt noch mal ganz anders hinhörte, wenn er unter dem Gesetz stand. So schreibt später gerade der Mann, der den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade erkennen durfte: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Römer 2, Vers 4. Doch zu dieser Zeit, als Stephanus sich verteidigen musste, was er eigentlich gar nicht tat, wusste dieser Saulus aus Tarsus noch nichts von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Und vermutlich war der später Paulus genannte auch schon bei der gesamten Verhandlung dabei und kochte und schäumte wie die anderen hohen Herren und frommen Juden, weil das, was er dort von Stephanus hörte, für ihn pure Gotteslästerung war. Darum verfolgte er später auch die Christen mit aller Schärfe. Als Paulus jedoch umkehren konnte, als der Herr Jesus ihm begegnet ist und die Gnade in Christus für ihn an erster Stelle stand, redete und bezeugte und schrieb er auch ganz anders, wie wir aus vielen seiner Briefe erfahren. So zum Beispiel schreibt er an den jungen Timotheus: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. 1. Timotheus 1, Abvers 12. Der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmt aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Hier in diesem kurzen Textabschnitt haben wir das ganze Evangelium Christus, was Paulus erleben durfte. Und Paulus weiß eben, was Barmherzigkeit Gottes ist. Doch er weiß auch, hätte Jesus ihn nicht zum Glauben berufen und sein Herz verändert, würde er immer noch im Dunkeln tappen. Er wäre vermutlich nicht derjenige gewesen, den Gott berief, um später den Nationen das Heil in Christus zu verkünden. Doch gerade ihn machte Gott zu seinem Werkzeug zur Verkündigung des Evangeliums. Ist es nicht interessant und reizvoll zu erkennen, wie Gott Menschen gebraucht, die vormals gar nichts oder nur wenig von ihm wissen wollten? So erreichte die Gnade ja auch dich und mich. Und wir beten darum, dass Gott in Jesus Christus noch viele Menschen erreicht, verändert und zum Leben führt. Wenn es bei einem Paulus, einem Mose, wie wir gleich auch im Text hören, einem Jakob und David gelingt, um nur ein paar Beispiele zu nehmen, und es waren auch viele Schwestern darunter, warum also nicht bei dir? Für Gott gibt es keine Schranken, keine Grenzen. Und das erfahren wir aus der Geschichte Israels und unserer eigenen. Paulus, der gelehrte, gesetzliche, fromme Jude, ist so ein wunderbares Beispiel eines durch Gottes Gnade veränderten Menschen, der sich zu seinem Herrn und Erlöser bekannte. Obwohl er vorher die Christen selbst verfolgte und ins Gefängnis sperren ließ und noch Schlimmeres mit ihnen anstellen ließ. Gott sah ihn aber schon, als er noch schadenfreudig bei der Steinigung des Stephanus zusah und sogar die Mäntel der Peiniger oder der Steinewerfer hielt. Aber ganz gewiss hat ihn auch diese Episode seines Lebens geprägt. Und wie wir aus vielen weiteren Textstellen aus der Schrift wissen, war Paulus nicht stolz darauf, ein Verfolger der Gemeinde Gottes gewesen zu sein. Der hohe Priester zu der Zeit, als Stephanus seine Rede hielt, war vermutlich immer noch Kaiphas, wie auch schon bei der Anhörung und Verurteilung unseres Herrn Jesus. Und wie wir aus Apostelgeschichte 4 erfahren, waren er und noch ein paar andere Würdenträger zumindest bei der Predigt oder der Rede des Petrus einige Kapitel zuvor immer noch im Amt. Apostelgeschichte 4, 5 und 6 heißt es: Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten. Und Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Wie oft haben diese Männer schon die Botschaft gehört? Wir haben hier ebenso wie bei der Verhandlung unseres Herrn einen Schauprozess, weil die frommen Juden, die schon völlig machtlos gegenüber der Weisheit Jesu waren, genauso machtlos gegenüber der Weisheit eines Stephanus sind, weil dieser in der Vollmacht Jesu Christi, sprich im Heiligen Geist, redet. So wird der Heilige Geist selber das Wort durch unseren Mund führen, wenn wir um Jesu Namens willen vor die Gerichte gezerrt werden und die Welt uns schmäht oder verleugnet. Das hat Jesus versprochen und wird hier in der Rede dieses Dieners und Mannes Gottes ganz deutlich. Auffallend ist ja, dass sie gerade deshalb falsche Zeugen gegen Stephanus aufbrachten, weil sie der Kraft und dem Geist Gottes nichts entgegensetzen konnten. Wenn der Mensch etwas nicht versteht, versucht er es mit dem eigenen Verstand zu erklären. Gelingt ihm das auch nicht, so muss sein Gegenüber falsch sein und meistens aus dem Weg geräumt werden. Diese Handlungsweise des Menschen erleben wir doch tagtäglich, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Der Mensch ist so. Wir sind so. Weil der Mensch böse ist. Wenn er die Gnade in Christus nicht annimmt und verändert wird. Und das Böse oder der Böse in Person widerstreitet Gott und damit dem Guten. Es ist ja Gott, den die Welt ablehnt. Und wir sind, wenn wir zu Christus gehören und uns zu ihm bekennen, seine Kinder. Und deshalb lehnt uns die Welt genauso ab. Es bleibt nichts anderes. Genau das Böse der Welt begegnet Stephanus hier. So zerren die Unverständigen Stephanus aufgrund falscher Zeugenaussagen vor den Hohen Rat und beschuldigen ihn, gegen den Tempel, gegen Mose und das Gesetz zu lästern. Was anderes fällt ihnen nicht ein, und das ist auch ihr ganzer Lebensinhalt. Wir könnten auch sagen, weiter reicht ihr Horizont nicht. Gegenüber Jesus hatten sie auch keine anderen Argumente. Letztendlich, dem Widersacher fällt nichts Neues ein. Und deshalb steht eigentlich immer noch die erste Frage Satans im Raum wie im Paradies. Sollte Gott gesagt haben? Stephanus fängt nun deshalb ebenso in der Weisheit Gottes von vorne an, über die Machttaten Gottes an dem Volk Israel zu predigen und hält damit den Juden vor, was sie eigentlich ihm unterstellen. Er verteidigt sich nicht selbst oder nur ganz wenig, sondern bescheinigt ihnen den Ungehorsam gegenüber Gott und seiner guten Wege. Doch schon der erste Satz verdeutlicht, dass Stephanus einer von ihnen ist und sie in Jesu Namen ehrt und achtet. Welch ein großes Zeugnis wiederum auch für Stephanus, der selbst im Angesicht des Todes versucht, Menschen für die Wahrheit in Christus zu gewinnen. Freilich benutzt er später dann sehr harte Worte, die auch in eine direkte Gegenklage übergehen. Doch manche verstehen eben nur direkte, deutliche und klare Worte. Wiederum manche verstehen auch überhaupt nicht und werden erst recht verstockt. Doch dass es zumindest bei einigen etwas auslöst, wird deutlich an ihrer Handlung. So wie die Gegner Jesu und des Kreuzes Stephanus rauszerren und steinigen, so sind doch einige da, die ihn zu Grabe tragen und beweinen. So lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 2. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Stephanus hat den Auftrag seines Herrn, liebet eure Feinde, nicht nur verstanden, sondern in die Tat umgesetzt, weil er seinen Herrn, unseren Herrn Jesus Christus, über alles liebte. Und das merken wir, und so springen wir mal ein bisschen vor, das merken wir an seinem allerletzten Satz, den er seinem Herrn mit letzter Kraft zuruft. Apostelgeschichte 7, Vers 60. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Es hat aber noch einen anderen Grund, warum Stephanus so seine Rede beginnt, denn damit verschafft er sich Gehör vor denen, die sich mit dem Gesetz ja auskannten, die sich in der Schrift auskannten. Und so sagt er, und jetzt kommen wir von Anfang an, Apostelgeschichte 7, Vers 2. Er aber sprach: Ihr Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnt in Haran. Und von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem ihr jetzt wohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß, es ihm zum Besitztum zu geben und seine Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Gott aber sprach so: Seine Nachkommen werden Fremdlinge sein in fremdem Land, und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre. Und die Nation, der sie dienen werden, werde ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir an diesem Ort dienen. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag. Und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Patriarchen. Stephanus redet in seiner Rede von Berufung, von Verheißung, derer sich Gott nicht gereuen lässt. Und er spricht natürlich von Treue und Gehorsam, was dann schon nicht mehr so interessant für die Hörer zu sein scheint. Er argumentiert aber alles von der Schrift her. Und das ist seine mächtigste Waffe gegen die, die meinten, sich in der Schrift auszukennen. Denn Gottes Wort wird alles an den Tag bringen, und so muss durch das Wort Gottes auch offenbar werden, was jemand glaubt und was nicht. Und deshalb hatte ich auch zum Anfang diesen Vers, wo die gottesfürchtigen Männer Stephanus bestatteten. Alles muss offenbar werden. Und so schreibt der Hebräer: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Stephanus beschränkt sich bei seiner Auslegung der Schriften aber nicht nur auf die Geschicke Israels allein, auch wenn deren Geschichte hier im Fokus steht, weil seine Zuhörer fromme Juden waren und eigentlich nichts anderes verstanden, geschweige denn hören wollten. Nein, denn die Geschichte Israels beinhaltet auch Gottes Heilsplan für uns und für die Nation. 5 Punkte sind es also, die in dieser Rede besonders zu betrachten sind oder zu beachten sind. Stephanus schlägt einen Bogen von Gottes souveräner Erwählung Abrahams, also eines Einzelnen, über dessen Verheißung in einer neuen Heimat, sprich eines großen Volkes in einem völlig fremden Land. Zu Punkt 3 weiter über mehrere gesandte Retter, die Gott immer wieder schickte, zu dem Volk schickte, die von diesem Volk Israel aber nicht erkannt bzw. nicht angenommen wurden. Bis zum Bau des Tempels, in dem ein so großer und lebendiger und heiliger Gott nicht wohnen kann. Und schließlich zu Punkt 5, zu dem Ablehnen des Gerechten. Und das ist der entscheidende Punkt. Sie haben den Messias, den Christus Gottes, abgelehnt und damit seinen Tod verschuldet und zu verantworten. Nun aber der Reihe nach. Stephanus beginnt mit der Geschichte Abrahams, der von Gott als Einzelner von vielen, vielen Menschen auserwählt wurde, um die Verheißung zu erhalten, weil Gott es so wollte und mit ihm als Vater des Glaubens seinen Weg zu gehen. Niemand hat Gott in seiner Entscheidung beeinflusst. Und es kann auch gar keiner in die Entscheidung Gottes mit irgendwelchen Werken oder Verdiensten eingreifen. Gott hat und braucht keinen Berater, denn er hat alles schon lange vorab bis ins kleinste Detail hinein geplant, damit es gut bzw. sehr gut wird. Eigentlich hätte Stephanus also schon bei der Schöpfung anfangen können. Doch ich könnte mir vorstellen, in Anbetracht der knappen Zeit und der Spannung, in der selbst ein Stephanus gesteckt haben muss, beschränkt sich der Diener Gottes auf das Wesentliche, was das Volk angeht, und vor allen Dingen auf das, was den angeblich gottesfürchtigen Männern wirklich das Fürchten lehrt. Wer will sich anmaßen, in Gottes Pläne einzugreifen, steckt hinter dieser Aussage. Und das heißt nicht, dass man mit Gott nicht reden kann, wie wir ja gerade von Abraham wissen. Doch dem muss vorausgehen, dass man Gott überhaupt kennt. Und wie soll man Gott kennenlernen, wenn er nicht selber auf einen zugeht und sich zu erkennen gibt? Abraham bekam die Verheißung, der Stammvater Israels zu sein und ein Millionenfaches an Nachkommen insgesamt auch zu haben oder zu bekommen. Und das, obwohl er zu dieser Zeit, als er die Verheißung bekam, nicht mal einen einzigen Nachkommen hatte. Und das an sich muss doch einen Juden unheimlich stolz machen, solch einen Stammvater wie Abraham zu haben und damit quasi mit Geburtsrecht gerecht vor Gott zu sein. Ist das so? Die Schrift sagt etwas anderes. Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das hat Abraham getan. Das führt uns zu einem Punkt: Stolz. Doch Stolz ist nicht nur ein Problem der Juden oder der damaligen Juden, denn Stolz hat noch niemanden ins Himmelreich gebracht, Demut schon. Stolz, also Selbstverliebtheit, Arroganz und Eitelkeit, lässt keinen Platz für irgendjemand anderes im Herzen als für mich selbst. Und das ist unser Hauptproblem. Wenn ich mich nur um mich selber drehe, wie soll dann ein anderer an mich herankommen? Wie kann Jesus Christus in mein Herz kommen, wenn das Herz schon mit meinem eigenen Ich oder anderen Göttern und oder Götzen besetzt ist? Diese Aussage des Stephanus war also schon der erste Nadelstich, den er den Hörern versetzte. Abraham glaubte. Und wo war ihr Glaube? Und noch eins. Abraham war, als er von Gott erwählt wurde, ein Mann, der unter den Heiden lebte und dann erst durch seinen Glauben gerecht wurde, weil er auf Gott hörte und ihm vertraute. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Römer 4, Vers 3. Der nächste Abschnitt in der Rede bezieht sich erstens auf die Verheißung, die an Abraham erging, in ein fremdes Land ziehen zu müssen und dort der Knechtschaft unterworfen zu werden. Was aber noch viel bedeutsamer ist, ist der Umstand, dass einer schon vor ihnen da war, quasi als Wegbereiter, nämlich Josef, der aus Neid verstoßen und als Retter Israels durch Gottes Gnade vorbereitet wurde. Josef musste vieles erleiden, damit Gottes erwähltes Volk gerettet wurde. Und so lesen wir weiter ab Vers 9 in Apostelgeschichte 7. Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten, Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn als Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus ein. Es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis, und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt und dem Pharao wurde die Herkunft Josefs bekannt. Wir wollen unser Augenmerk legen auf das: Gott war mit ihm. Anders als die Brüder Josefs es gedacht haben, war der Verstoßene zu ihrem Retter geworden, weil Gott sich zu Josef stellte und von vornherein wusste, was kommen muss. So kann Josef voller Demut zu seinen Brüdern sagen: Ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Und dabei ist des Weiteren zu beachten, dass Josef sich erst beim zweiten Male seinen Brüdern zu erkennen gab. Und was ich ganz faszinierend finde, ist, dass hier Stephanus schon andeutet, geleitet durch den Heiligen Geist, was geschehen wird, wenn der Herr Jesus auch das zweite Mal kommen wird. Dann werden Israel und alle anderen erkennen, den sie durchbohrt haben. Und so möchte ich aus Offenbarung zitieren, Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Aber auch in seiner weiteren Rede greift Stephanus gerade diesen Punkt erneut auf, indem er auf Mose eingeht, der das Volk Israel im Namen Gottes aus dem fernen Land wieder herausführen sollte als Retter. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war schön für Gott. Und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er ein Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Sie aber verstanden es nicht. Auch hier wieder die Anspielung darauf, dass damals Israel ihren Retter nicht erkannte, nicht Josef, nicht Mose, so auch bis heute nicht Jesus Christus, ihren Messias, unseren Herrn. Mose war schön für Gott. Wieder ein Auserwählter Gottes, den der Mensch nicht akzeptieren wollte. Wieder ein Mann, der mächtig in Wort und Werk auftrat. Desgleichen haben wir auch über Josef gehört, der Weisheit und Gunst vor Pharao fand. In allen Fällen, angefangen bei Abraham, bei Josef, bei Mose, haben die Männer ihren Auftrag von Gott erhalten, als sie in einem fremden Land waren, fernab von Israel. Auch Mose, wie gesagt, wurde als Retter nicht erkannt, sondern musste fliehen, bis er den Auftrag zur Rettung von Gott bekam. Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten, wir sind Vers 35, wer hat dich als Obersten und Richter eingesetzt? Den hat Gott den hat Gott zum Obersten und Retter gesandt durch die Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste, 40 Jahre. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach: Einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste gewesen ist mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich, wandten sich in ihren Herzen nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron: Mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Ich sagte schon, Israel hat seine Retter nicht erkannt. Und Jesus Christus, der Gnade und endgültige Freiheit bringt, wird ebenso abgelehnt, weil in stolzen Herzen kein Platz für Umkehr und Buße bleibt. Da wird sich innerlich immer noch nach den Fleischtöpfen Ägyptens umgewandt und fremden Götzen nachgelaufen. Darum bringt Stephanus hier auch dieses Beispiel der Götzendienerei, das goldene Kalb. Stephanus soll ein Lästerer Mose sein, der doch in sehr eindrücklicher und überzeugender Weise gerade ihn hervorhebt und immer wieder betont, dass es dieser Mose war und dieser Mose, das lesen wir, den Gott sandte, um sein Volk zu retten. Wir wissen aus der Geschichte, warum Israel 40 Jahre durch die Wüste marschiert ist. Nicht, weil Gott einen schlechten Führer erwählt hat, sondern weil sie widerspenstig und ungehorsam waren. Sie vertrauten, sie glaubten Gott nicht. Und deshalb haben sie alle ihre Befreier und Retter abgelehnt, bis hin zum Herrn Jesus Christus. Und das ist die eigentliche Botschaft, die Stephanus verdeutlicht mit seiner Rede und die hier seine Ankläger zu Angeklagten macht. Wie viele Wunder und Zeichen hat Gott je an Israel getan, und doch wollten sie nicht die Wege Gottes gehen, sondern ihre eigenen. Und Gott lässt sie, wie so oft, ihre eigenen Wege gehen, und damit stellt er sein erwähltes Volk beiseite. Die Gnade, die ein Josef in einem fernen Land erfuhr, die Mose eine Erscheinung am brennenden Dornbusch hat erleben lassen, das Heil, welches die Nation jetzt in Christus ergreifen können. Alles, das lehnt Israel aus Verblendung ab. Nicht alle. Sie lehnen auch einen Stephanus ab, der ihnen die Wahrheit verkündet, aber in erster Linie verwerfen sie Christus, verwerfen sie Gott. Sie verwerfen den, auf den sie schon so lange gewartet haben. Was für eine verkehrte und verdrehte böse Welt. Und genau das, um mal in unsere Zeit zu kommen, macht der Mensch, indem er sämtliche Werte Gottes und Moralvorstellungen aller Ordnung Gottes über den Haufen wirft, Gott einen guten Mann sein lässt und alles toleriert, nur nicht, dass Jesus Christus ihn freimachen darf. Stephanus legt auch seinen Hörern klar aus, dass ein so mächtiger, herrlicher und gewaltiger Gott nicht in einem Tempel wohnen kann, der aus Menschenhand erschaffen wurde. So sagt er, und damit wollen wir auch zum Ende kommen für heute, Vers 48 bis 50, aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Salomo durfte Gott einen Tempel bauen. All das war Gnade, genauso der Bau der Stiftshütte. Alles Gnadenbeweise Gottes, der unter seinem Volk leben wollte und die Nähe des Menschen sucht. Doch Gott lässt sich weder in Gebäude eingrenzen, noch in irgendwelche gedanklichen Vorstellungen des Menschen. Gott erschuf das alles. Und es sind Zeichen und wunderbare Zeichen seiner Anwesenheit. Aber wirklich wohnen tat Gott nicht in der Stiftshütte und auch nicht im Tempel. Gott will aber bei den Menschen wohnen. Und so ist es die größte Verheißung und eine unermessliche Hoffnung, die der Gläubige hat. Nochmal aus der Offenbarung, Kapitel 21 steht ab Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Der Hohe Rat oder die Männer damals konnten an so etwas nicht glauben, auch wenn sie es verstandesgemäß wissen mussten. Und darum gebraucht Stephanus zum Ende auch so harte Worte: Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Und das war nun endgültig zu viel für die Verkläger, und deshalb steinigten sie Stephanus. Doch dieser blickt auf und sieht. Der aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen, und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Der Himmel steht offen für jeden, der an Christus glaubt. Dann dürfen wir sehen und wahrlich Gott erkennen. Und darum heißt es für alle Gläubigen, bis dahin durchzuhalten und Gott zu vertrauen, komme was wolle. Im Himmel, bei Gott, wird Gott alles in allem sein. Und es gibt keine Grenzen mehr, auch für uns nicht. Kein Leid, kein Tod, kein Schmerz, kein Geschrei. Gott wird alle Tränen abwischen und wir werden mit ihm die Herrlichkeit verbringen. Und dazu schenkt uns der Herr Geduld, Gehorsam, eine feste Zuversicht, darauf dürfen wir uns freuen. Amen.